The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Denn heute ist Montag, der 11. Mai. Inflation ist kein Naturgesetz, sondern eine bewusste politische Entscheidung. Sagt nicht Steingart, sagt Kevin Warsh. Das ist der designierte Chef der amerikanischen Notenbank. Die Politik, sagt er, habe der Notenbank nämlich das Werkzeug gegeben, die Inflation zu steuern oder, wenn sie steigt, eben zu dämpfen.
Inflation is a choice. Inflation and ensuring price stability was granted to the Federal Reserve by the Congress so that there would be one agency that would be responsible for prices. No more blaming the other guy.
Die Teuerungsrate ist also politisch gesteuert, kein unabänderlicher Weltenlauf von wegen Irankrieg, Ukraine-Krieg, Schuldenberg und was sonst noch immer als Begründung von Politikern herhalten muss in Zeiten der Teuerung. Diese Wahrheit, dass die Inflation nicht ein Naturgesetz ist, sondern von Menschen gemacht wird, die gilt nicht nur für die USA, die gilt auch für die Eurozone. Und sie ist gerade jetzt so wichtig, weil die Inflation wieder steigt. Die Inflationsrate in Deutschland ist im April diesen Jahres wieder auf 2,9% gestiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das ist der höchste Stand seit über 2 Jahren und wir erinnern uns, 2%, das ist die akzeptable Zahl, sagt die EZB, und 2,9 und bald wahrscheinlich über 3% ist nicht akzeptabel. Haupttreiber dieser Entwicklung sind die Energiepreise, die sind rund 10% höher als im Vorjahr. Und der Preis für Diesel ist um rund 30% gestiegen. Der Konflikt in der Straße von Hormuz, also entlang der Grenze der Islamischen Republik Iran, der grüßt uns also an jeder Tankstelle von München bis Wanne-Eickel, tja, und natürlich auch im EU-Ausland. Das Ganze erinnert schon an 2022, als die Inflation auf dem Höhepunkt, oh weia, 10% erreicht hat. Die EZB und auch die Politik hatten da zu lange nichts getan, bis dann Christine Lagarde doch eingriff, und zwar mit höheren Zinsen, drastisch höheren Zinsen. Die EZB-Chefin musste aber zugeben, dass die Inflation zu hoch war für zu lange Zeit.
Inflation continues to decline, but is still expected to remain too high for too long.
Das soll jetzt auf keinen Fall wieder passieren, darum exklusive Information für Sie heute Morgen hier im Morning Briefing. Diesmal wird seitens der EZB gegengesteuert, frühzeitig gegengesteuert, garantiert zwei. Und zwar zwei moderate Zinserhöhungen, jeweils um 25 Basispunkte, sind zwischen dem EZB-Direktorium und der Deutschen Bundesbank informell verabredet. Auch das Bundeskanzleramt ist über die Absicht, das zu tun, im Bilde. Das Ganze ist gut für die Geldwertstabilität, aber es hat natürlich auch Konsequenzen. Zum Beispiel für die Politik und für die Privatwirtschaft. Investitionen verteuern sich nämlich, weil der Preis des Geldes durch die höheren Zinsen steigt. Die Businesspläne vieler Firmen müssen jetzt korrigiert werden. Und für alle Schuldner, tja, auch den Schuldnerstaat natürlich, zieht sich die Zinsschlinge wieder zu. Die Banken bekommen jetzt nämlich wieder dann mehr Geld für die ausgereichten Kredite. Und die Regierung sollte jetzt aber hinhören, liebe Haushaltspolitiker in Berlin und in den Ländern. Die Regierungen sollten den sparsamen Umgang mit dem Staatsgeld genau jetzt beginnen. Spätestens jetzt. Weniger ist mehr. Mütterrente, Tankrabatt, Erhöhung der Pendlerpauschale. Das war gestern. Jetzt in Zeiten einer neuen Inflationsgefahr und steigender Zinsen heißt es, die Spendierhosen, lieber Lars Klingbeil und liebe Bärbel Baas, die Spendierhosen bitte ausziehen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit der wirtschaftsweisen Professor Veronika Grimm spreche ich jetzt über die wirtschaftliche Lage und unsere Abhängigkeit vom Öl.
Wir sind ja seit eigentlich 6 oder 7 Jahren in einer Strukturkrise, die politisch adressiert werden muss. Und es passiert nichts.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwed in New York weiß ganz genau, was für die Anleger in dieser Woche wichtig ist. Und dann staunen wir über einen Mythos, nämlich den Mythos vom Mount Everest und dessen Besteigung, der offenbar an Glanz nichts verloren hat. Friedrich Merz ist nicht zu beneiden. Er muss seine optimistischen Wachstumsprognosen dauernd nach unten korrigieren. Zuletzt hat er sie halbiert von 1%, was ja auch schon nicht berühmt war, auf 0,5%, was eher kümmerlich ist. Noch im Januar, wir erinnern uns, da prophezeite Merz, schon damals allerdings muss man sagen, ohne konkreten Beleg, ein Wachstums- und Aufschwungsjahr.
Wir wollen, dass 2026 ein Aufschwungsjahr und ein Wachstumsjahr wird, dem weitere Jahre folgen.
Tja, und damit sind wir bei den Fakten. Wie sieht's also ein Quartal später aus mit der deutschen Wirtschaft? Darüber spreche ich jetzt mit der Wirtschaftsweisen und Mitherausgeberin von The Pioneer, Frau Professor Veronika Grimm. Los geht's. Schönen guten Morgen, Frau Professor Veronika Grimm.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Alle 20 Minuten eine Firmenpleite in Deutschland und das nicht erst seit gestern, seit Monaten geht das so. Was ist da los?
Ja, ich glaube, man sieht, dass die wichtigen Strukturreformen immer noch nicht angegangen werden und die Hoffnung der Unternehmen schwindet langsam. Wir sind ja seit eigentlich 6 oder 7 Jahren in einer Strukturkrise, die politisch adressiert werden muss und es passiert nichts.
Heißt das Rezession in diesem Jahr eigentlich? Die Wachstumsrate wurde in der Prognose der Bundesregierung halbiert von 1 auf 0,5. Man hat das Gefühl, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Schlittern wir in eine Rezession, wenn es so weitergeht mit der Ölgeschichte in Nahost?
Das kann natürlich passieren, dass das Wachstum versiegt aufgrund der Eskalation im Nahen Osten. Ist nicht so klar, wie schnell es geht, dass die Straße von Hormuz wieder frei ist. Darauf kommt es ja an. Wenn das länger dauert, dann wird es wirtschaftlich deutlichere Auswirkungen haben. Und davon hängt vieles ab, aber letztlich muss man auch sehen, dass aktuell der konjunkturelle Impuls, der kommt ja nur durch die zusätzlichen öffentlichen Ausgaben. Die Investitionen sind sehr schwach, gehen zurück. Es läuft in der Privatwirtschaft nicht gut. Das wird gerade kompensiert durch eine umfangreiche Aktivität des Staates, aber das ist natürlich nicht nachhaltig. Es müssen Reformen passieren, die auch wieder in der Privatwirtschaft zu zusätzlichen Investitionen führen. Es müssen Reformen passieren, die das Arbeitsangebot steigern und vor allen Dingen Reformen passieren, die den technischen Fortschritt dynamischer machen.
Ja, und insgesamt gehen ja die Exporte zurück, also und zwar massiv, wenn man es mal vergleicht zu unserer Hochzeit, als wir Exportweltmeister waren. Da haben wir fast die Hälfte in den Preisen von heute verloren. Woran liegt das? Warum hat dieses Land seine Fähigkeit verloren, Exportweltmeister zu sein?
Naja, weil wir eben in den Bereichen, wo wir traditionell stark waren, sehr, sehr dynamische Konkurrenz, vor allen Dingen aus Fernost, vor allen Dingen von China bekommen. Und wir müssten eigentlich jetzt sozusagen den nächsten Schritt machen und im Hightech-Bereich neue Stärken aufbauen, wo wir eben auch zu den Technologieführern gehören. Und diese Bereiche, diese Entwicklungschancen in den Bereichen, die ja durchaus da sind aufgrund der guten Forschungslandschaft, die verbauen wir uns dadurch, dass wir bei der Regulatorik eben sehr, sehr restriktiv sind. Wir regulieren eben ex ante Dinge, die noch gar nicht entstanden sind.
Was heißt das ex ante? Ex ante heißt, bevor sie überhaupt wirksam und bevor eine Erfindung überhaupt zur Erfindung wurde, haben wir sie reguliert?
Ja, also wir regulieren die Dinge eben, bevor sie tatsächlich entstanden sind. Bei künstlicher Intelligenz kann man das sehr gut sehen. Wir haben den AI Act, also den die Regulierung für künstliche Intelligenz. Die anderen haben die künstliche Intelligenz und investieren da massiv in den Hochlauf und in Anwendungen. Bei Datenschutz haben wir natürlich sehr restriktive Regulierung, die eben die Anwendung von KI in vielen, vielen Bereichen uns auch verwehrt, sozusagen. Bei Gentechnik kann man das beobachten, bei Nukleartechnik kann man das beobachten. Also wir sind überall sehr vorsichtig. Andere Regionen regulieren eher nach dem Innovationsprinzip. Da wird erstmal ausprobiert. Und dann reguliert, wenn eben diese Gefahren wirklich absehbar sind. Und dann sind diese Länder natürlich schneller dabei und bauen schneller diese technologische Expertise aus, die auch dann neue Geschäftsmodelle ermöglicht.
Aber neben all diesem braucht man ja auch Kapital für diese neuen Geschäftsfelder. Was passiert mit dem Kapital, wenn jetzt die Inflationsraten steigen und damit die Zinserhöhung? Ich habe gehört, dass 2 Zinsschritte in Vorbereitung sind seitens der EZB. Würde das die Sache nochmal schwieriger machen, weil der Preis des Geldes steigt und damit auch Neuinvestitionen noch rentierlicher sein müssen, weil die Geldbesorgung erstmal schon Geld kostet?
Ich glaube, bevor wir uns über die erschwerten Rahmenbedingungen, die jetzt wirklich kommen, unterhalten, müssen wir auch mal gucken, ist das denn valide, das Argument, dass das Kapital, dass die Kapitalmärkte das nicht hergeben, sozusagen diese Innovationen zu finanzieren. Und ich glaube, da muss man auch stärker auf die realwirtschaftliche Seite gucken. Weil wenn die Projekte, die denn finanziert werden sollen, nicht profitabel sind, aufgrund dieser engen Regulierung, aufgrund von vielen Vorschriften, die wir machen, aufgrund von hohen Kosten des Scheiterns, dann wird hier nicht investiert.
Das verstehe ich. Aber was ist mit der Inflation? Das besorgt ja auch viele Menschen, die nicht in Venture Capital, sondern einfach normale Bürger sind. Sie sehen, dass durch die Ölpreisgeschichte in der Straße von Hormuz die Preise wieder Bewegung bekommen haben. Wir sind bei 3% in der Eurozone. Wir sind in Amerika deutlich drüber. 2% war hier das Ziel mal. Wir laufen schon wahrscheinlich in Richtung 4%, wenn die Bewegung nicht zum Stoppen kommt. Was macht das mit dem Preis des Geldes?
Genau, also das ist sicherlich etwas, was jetzt wirklich sehr genau von der EZB auch begleitet werden muss. Wir haben ja eine Hochinflationsphase hinter uns. Das heißt, die Menschen sind sensibilisiert. Die Inflationserwartungen sind fragil. Man hat eine Diskussion darüber gehabt. Ich glaube zu Recht, dass die EZB bei der letzten Inflationsphase eigentlich zu spät reagiert hat. Dann hat sie sehr konsequent reagiert, aber sie hat doch relativ lange gewartet und die Inflation laufen lassen und gesagt, da schauen wir durch. Und das erfordert natürlich, dass man jetzt relativ konsequent reagiert und die Inflationserwartungen im Zaum hält, sozusagen den Menschen signalisiert, wir schauen eben diesmal nicht durch, sondern adressieren das Inflationsproblem sehr konsequent. Und das wird erfordern, dass es Zinsschritte gibt. Und also es gibt vielfältige Gründe, warum die Inflation jetzt wieder Fahrt aufnehmen könnte. Und da muss die EZB natürlich gegensteuern und vor allen Dingen wirklich auch glaubhaft den Menschen klar machen, dass die Inflation eben wirklich adressiert wird. Weil die Inflationserwartungen, die Psychologie spielt da ja eine große Rolle. Ne? Wenn die Leute erwarten, dass es Inflation gibt, dann ist es quasi self-fulfilling. Deswegen muss man die Inflationserwartungen möglichst niedrig halten.
Verstehe. Letzter Punkt. Die Koalition trifft sich morgen Abend. Koalitionsausschuss mal wieder ein Thema. Wichtiges Thema, die Steuerreform, die geplante. Entlastung unten möchte die SPD und Belastung weiter oben bei den Spitzenverdienern. Was sagen Sie? Geht da noch was oben bei den Menschen, die 300.000 Jahresgehalt haben? Würden Sie das der Regierung empfehlen, bei der sogenannten Reichensteuer nochmal aufzudrehen?
Ja, ich finde es ziemlich problematisch, jetzt am oberen Ende der Einkommensverteilung auch noch darüber zu überlegen, die Belastungen noch zu erhöhen. Weil das ist ja die Einkommenssteuer, die ist auch relevant für einen großen Teil der deutschen Unternehmen. Und das ist, glaube ich, keine gute Idee. Es gibt ja Gegenvorschläge. Es gibt zum Beispiel diesen Vorschlag von 2 Mitgliedern der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Jan Uri und Florian Dorn, die eben auch eine Steuerreform vorschlagen, aber sagen, ja, wir wollen die Belastungen senken und wir müssen das irgendwie gegenfinanzieren. Und das ist einfach richtig. Das ist nicht günstig, aber wir haben eben einen Haushalt, der eigentlich nur eine Bewegung in eine Richtung vollzieht, der wächst und wächst und wächst. Und wir müssen einfach Ausgabenkritik vornehmen. Das sind alles schmerzhafte Diskussionen. Das ist nie Konsens in der gesamten Koalition, je nachdem, was man anfasst.
Klar.
Aber da muss man sich einigen. Und ich glaube, es wäre sehr, sehr gut, sozusagen für die wirtschaftliche Entwicklung und auch als Signal an die Wirtschaft und an die Menschen, zu sagen, wir senken jetzt die Steuern über eine Einkommensteuerreform und wir holen uns sozusagen die Finanzierung durch Konsolidierung im Haushalt in Bereichen, die einfach Subventionen sind an Industrien oder in Bereichen, wo man schon die Frage stellen kann, ob das in dem Umfang nötig ist.
Gut, viele Liberale, auch Libertäre sagen, lass doch die Steuern erstmal senken und darüber wird Wirtschaftswachstum kommen und das wird dann wiederum Steuereinnahmen steigern. Das heißt, es muss vielleicht gar nicht alles gegenfinanziert werden. Lass doch mal einen mutigen Schritt tun, Staat lass nach, geh aus dem Weg. Würden Sie einen solchen Ansatz, eine Steuerreform mutig und mit wirklich radikal reduzierten Sätzen zu machen und dann mal gucken, was bei rauskommt? Wäre das ein Weg für Sie?
Ah ja, der Haushalt muss ja trotzdem aufgehen und wir sehen jetzt aktuell schon, dass eigentlich immer noch Handlungsbedarfe bestehen, für die keine Finanzierung da ist, trotz der Tatsache, dass wir von dem Staat dieser Bundesregierung Schulden in eigentlich ungekanntem Ausmaß ermöglicht haben. Und das ist schon ein Problem. Ich glaube, man muss schon überlegen, wie man das gegenfinanziert, wo wir sozusagen das Ausgabenwachstum einbremsen, weil aktuell in der mittelfristigen Finanzplanung der Bundesregierung sehen wir ja, dass 2029 die Einnahmen des Staates unter optimistischen Rahmenannahmen nur noch reichen für Soziales, Verteidigung und Zinslasten.
Aber gleichzeitig 1 Billion, Frau Grimm, 1 Billion, wir nähern uns der 1 Billion Steuereinnahmen, 1 Billion, die den Menschen abgeknöpft werden und davon die Hälfte den oberen 10%, muss man ja auch sagen, von wegen sozialer Gerechtigkeit. Man könnte auch die andere Rechnung aufmachen, oben zahlt eine ganze Menge, die Hälfte dieser Billionenzahlung, bald Billionenzahlung, kommt von 10% der Erwerbstätigen. Da muss doch der Staat erstmal bei seinen Ausgaben ansetzen und nicht schon wieder bei der Erhöhung von irgendwas.
Genau. Das ist ja genau das, was ich auch rate, dass man tatsächlich überlegt, wo kann man es gegenfinanzieren. Man kann es nicht einfach machen und dann darauf hoffen, dass es sich automatisch finanziert. Weil das Problem ist ja auf der anderen Seite, dass der Haushalt eben zu sehr, sehr großen Anteilen versteinert ist. Das sind zum Beispiel Rentenzahlungen, das sind zum Beispiel Zinszahlungen, die aufgrund der hohen Verschuldung ja deutlich ansteigen werden auf 60 bis 80 Milliarden Euro in dem Haushalt. Und das ist natürlich, sind natürlich alles auch Zahlungen, die dann die sonstigen Spielräume reduzieren, aber die ich nicht einfach eliminieren kann, indem ich sie einfach nicht zahle, sondern die sind einfach zu zahlen. Ja? Und deswegen muss man wirklich sehr genau gucken, wo man einspart. Und das erfordert einerseits eine Ausgabenkritik. Verschiedene Subventionen kann ich sicherlich auch kurzfristig abbauen. Ich würde denken, das IFO-Institut hat da mal von 90 Milliarden gesprochen, die auch kurzfristig einsparbar wären in so einem Haushalt. Und dann müsste man natürlich über strukturelle Reformen im Rentensystem, in den sozialen Sicherungssystemen, also Gesundheits- und Pflegeversicherungen, da müsste man natürlich das Ausgabenwachstum dämpfen. Und da sehen wir jetzt ja bei den Reformen, bei der Rente hat man erstmal ordentlich was draufgelegt.
Ich wollte gerade sagen, da tun sich ja alle Akteure schwer, dass in den genannten.
Da wieder gegen anzuarbeiten, das wird wahrscheinlich keinen Vorschlag einer Rentenkommission erreichen. Da ist einfach schon viel versprochen worden im Rahmen des Koalitionsvertrags. Das muss man erstmal konterkarieren wieder. Bei der Gesundheitsreform sehen wir jetzt, dass die Positionen, die eigentlich zu wirklich signifikanten Einsparungen führen könnten, die werden ja alle wieder hinterfragt gerade. Das heißt, man diskutiert Reformen, man stellt da sehr, sehr hohe Einsparpotenziale ins Schaufenster. Aber dann in dem Prozess, in dem dann diese Reform durchs Parlament geht, wird dann wieder das meiste abgebaut, sodass die Reform dann immer zahnloser wird und am Ende eben den Erfolg nicht bringt bei den Einsparungen, der erstmal versprochen wurde. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Also da muss deutlich mehr gelingen, damit man tatsächlich auch positive Aussichten mit Blick auf die Zukunft hat.
Ja, dann hat die Koalitionsrunde, es muss deutlich mehr gelingen, glaube ich, eine richtige Marschroute mitbekommen. Auch vielleicht mutiger zu sein bei der Ausgabenkritik, haben wir gelernt. Vielen Dank, Frau Professor Grimm, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Yo, was geht ab, meine Freunde? Ich bin Yunus Zaru. My name is Yunus Zaru and I show you my new house.
Let's Diesen jungen Mann kennen die ein oder anderen wahrscheinlich nicht, aber bei der Jugend ist er ein Star. Der Mann heißt Yunus Zaru und er lebt in Frankfurt, ist hier geboren. Er ist Influencer bei YouTube, bei TikTok und er erreicht viele, viele Millionen Menschen jeden Tag. Er zeigt sein Leben, naja, oder das, was er uns vorgibt, was sein Leben sein könnte, essen, wohnen, schlafen. Das sollen Sie jetzt ja gar nicht nachmachen. Aber Sie können als Führungskraft lernen und ich finde, Sie sollten lernen, ebenfalls Ihren Social-Media-Auftritt bestmöglich und effektiv zu gestalten. LinkedIn, Instagram und Co. sind die zentrale Bühne heute für Sichtbarkeit, für das Networking und auch für das Recruiting von Spitzenkräften. Unser Pioneer Bootcamp will Sie unterstützen. Wir wollen ja generell bei The Pioneer eben nicht nur berichten, sondern auch helfen, ertüchtigen mit den besten Experten derer wir habhaft werden können. Also, welche Plattformen sind für Sie die richtigen? Wie baut man Reichweite auf? Die richtige Reichweite übrigens auch. Und wie stärken Sie Ihre eigene ganz persönliche Marke? All das können Sie lernen, und zwar von Philipp Jessen. Philipp Jessen war früher Chefredakteur von Stern Online. Ich kenne ihn lange. Er ist einer der führenden Köpfe hinter Story Machine. Das ist wiederum die von Kai Diekmann gegründete Kommunikations- und Social-Media-Agentur hier in Berlin. Am 7. Juli geht's los auf unserem Medienschiff The Pioneer One hier in Berlin. Das Bootcamp heißt Executive Presence in Social Media. Alle Infos in den Shownotes.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da ist der Vizekanzler Lars Klingbeil zurückgekommen von einer Kanada-Reise. Aber auch in Toronto ging es natürlich auch um die deutsche Innenpolitik. Die fliegt einfach immer mit. Aber mein Kollege Christian Schlesinger war auch dabei, hat den Vizekanzler nach Kanada begleitet. Guten Morgen, Christian.
Guten Morgen, Gabor.
Christian, sag mal, was ist da los? Ihr seid Donnerstagabend geflogen, am Freitag früh, dann hat der Bundesrat die Entlastungsprämie, also diese 1.000 Euro, die die Arbeitgeber an die Beschäftigten zahlen sollten, gekippt. Hat das den SPD-Chef auf fremdem Territorium trotzdem hart erwischt?
Ja, Gabo, die Nachricht kam noch bevor die offiziellen Termine am Freitag begonnen haben. Klingbeil war allerdings informiert, dass es so kommen wird. Das hat er also auch schon am Donnerstagabend gehört.
Aber wie soll es jetzt weitergehen? Am Dienstag trifft sich der Koalitionsausschuss, also morgen. Wird diese Entlastungsprämie dann nochmal diskutiert oder gibt es Alternativen?
Ja, es kann schon sein, dass sich die Koalition nochmal um weitere Hilfsmaßnahmen kümmert. Vorschläge gibt es ja genug. CO2-Preis einfrieren, Pendlerpauschale, Werbungskostenpauschale erhöhen, noch einmal einen Tankrabatt.
Ja, aber das kostet doch alles Geld, Christian. Geld, das die Regierung doch eigentlich nicht hat.
Genau, was ich aber aus der Delegation auch höre, große Reformen stehen am Dienstag wahrscheinlich nicht auf der Tagesordnung. Im Vordergrund soll es erst einmal um Grundsätzliches gehen.
Und zwar, jetzt hast du uns neugierig gemacht.
Ja, es geht um die Frage, wie will man künftig überhaupt noch miteinander umgehen? Wie will man miteinander Dinge besprechen und entscheiden? Das Wort von der Unmenschlichkeit der SPD-Co-Chefin hat das Klima doch sehr vergiftet. Also das wird eine politische Paartherapie mit ungewissem Ausgang.
Das heißt, würdest du sagen, das Vertrauensverhältnis ist nachhaltig beschädigt?
Ja, Gabor, das ist so. Und man muss sich inzwischen fragen, wie kompromiss- und entscheidungsfähig ist denn diese Regierung überhaupt noch? Es soll ja zum Beispiel in der Villa Borsig von der SPD das Angebot gegeben haben, einen Feiertag zu streichen, um das Wirtschaftswachstum zu steigern.
Welchen Feiertag, Christian?
Es war offenbar vom Pfingstmontag die Rede. Im Gegenzug wollte die SPD eine, in ihren Worten, eine gerechte Einkommensteuer, also die Spitzenverdiener sollten belastet werden. Das wurde von der Union aber abgelehnt.
Das heißt jetzt was? Wie geht's weiter?
Ja, ich denke, zu großen Reformen ist diese Regierung nicht mehr in der Lage. Klingbeil hat in Toronto gesagt, er will untere und mittlere Einkommen entlasten. Wir reden von einem zweistelligen Milliardenbetrag. Er hält aber daran fest, zur Gegenfinanzierung Spitzenverdiener zu belasten. Nach meinem Bauchgefühl könnte das bei 80.000 oder 100.000 zu versteuerndem Einkommen anfangen. Einen Vorschlag will er in den nächsten Wochen vorlegen. Die CDU hat aber schon vorher Nein gesagt.
Tja, das wird dann spannend oder auch nicht so spannend am Dienstagabend in dieser Koalitionsrunde. Wir warten ab und bedanken uns bei dir, Christian, für dieses Update am frühen Morgen.
Sehr gerne, Gabo.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, das weiß doch niemand besser als unsere Börsenreporterin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Sag uns, Anne, wie sieht's in dieser Woche am Aktienmarkt aus? Was sollten die Anleger unbedingt beachten?
Also in der Wall Street wird's echt eine Woche zwischen Inflationstest und KI-Fantasie. Im Fokus steht am Dienstag der US-Inflationsbericht für April. Bleibt die Kernteuerung etwa bei 2,6%, dann dürfte das die Hoffnung stützen, dass die Fed nicht wieder aggressiver werden muss. Ein Ausreißer nach oben könnte dagegen schnell für Gewinnmitnahmen sorgen. Später in der Woche liefern dann auch die Einzelhandelsumsätze ein Stimmungsbild zum Konsumenten. Spannend wird es auch bei neuen KI- und Infrastruktur-IPOs. Der Börsengang des Chip-Startups Cerebras Systems und Deals wie Fervo Energy und Blackstone Digital Infrastructure zeigen, wie viel Appetit noch für alles rund um Rechenzentren und KI-Story da ist. Zusätzlich geben auch noch die Zahlen von Cisco, Alibaba, Applied Materials und JD.com Einblick in Tech-Investitionen und die Nachfrage in China. Zum Wochenschluss legen dann auch noch die großen Fonds ihre Positionen offen. Und da sieht man dann, ob die weiter KI-Highflyer aufstocken oder erstmals deutlicher Kasse machen. Das kann gerade bei den großen Tech-Namen schnell für Bewegung sorgen, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass der Mythos des Mount Everest ungebrochen ist. 8.850 Meter hoch. Dieser Berg ist aber eben nicht nur groß und hoch, sondern er ist vor allem märchenhaft.
Es ist einfach der höchste Berg der Welt und da oben zu stehen, ist ein berauschendes Gefühl.
Und man sagt, der Mount Everest oder das Besteigen des Mount Everest verändert das Leben der Menschen.
Der Mount Everest bedeutet für mich das höchste Ziel eines Bergsteigers.
Und immer mehr Menschen wollen da hoch. Nach dem Bestseller In eisigen Höhen von John Krakauer kam der Trend erst so richtig in Fahrt. Für das Frühjahr 2026 haben jetzt fast 500 Menschen eine Besteigung des Mount Everest beantragt. Das ist Rekord. Ja, beantragt ist hier das richtige Wort. Das muss man nämlich tun beim Tourismus- und Kulturministerium in Kathmandu. Und wer dann die Genehmigung hat, ja, der kann loslegen. Er muss sich jetzt nur noch die Power-Stretch-Hosen, Kopftaschenlampe und, tja, und die richtige Ernährung und, auch nicht unwichtig, er muss sich einen Sherpa, einen Lastenträger mieten. Also, die Kommerzialisierung der Bergwelt, des Extremen, des Gefährlichen, ich würde sagen auch des absurden Besteigens, all das ist in vollem Gange. Wir verfolgen dieses Spektakel, würde ich vorschlagen, lieber aus der sicheren Entfernung einer deutschen Kaffeebar. Und wünschen diesen mutig verrückten, rastlosen Menschen, die offenbar ja nicht in Ruhe sitzen und lesen können, sondern in Eile sind und da unbedingt hoch und wieder runter wollen, denen wünschen wir Gelassenheit. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen geruhsamen Start in diese neue Woche. Morgen hören Sie aus diesem Studio an diesem Mikrofon meine Kollegin Carina Mössbauer. Freuen Sie sich auf Sie. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.